Hallo und herzlich willkommen zu Demokratie macht Schule, dem Podcast zum Leitfaden Demokratiebildung des Landes Baden-Württemberg, wo Alexa Schägner
Hallo.
Und Marina Weißband euch den Leitfaden vorstellen und wir gehen ein bisschen durch die verschiedenen Kapitel. Das hier ist Folge 7 und wir sprechen heute über fachverbindenden bzw. übergreifenden Ansatz. Wir haben ja in der letzten Folge ganz viel über Fachunterricht gesprochen, also wie rede ich eigentlich über Demokratiebildung in Physik, in Deutsch, in Mathe. Aber jetzt kommen wir natürlich zur spannenden Frage. Demokratiebildung wird als Querschnittsthema verstanden. Der Leitfaden sagt, Demokratiebildung ist eigentlich, soll ganzheitlich betrachtet werden, soll übergreifend gelernt werden. Aber interessanterweise ist das hier das allerkürzeste Kapitel des Leitfadens, Alexa, ne?
Absolut. Das ist uns sofort aufgefallen. Alle anderen Kapitel sind deutlich länger.
Dieses Kapitel besteht ohne Einleitung buchstäblich nur aus zwei Projektsteckbriefen, die wir euch gleich vorstellen werden. Und dann werden wir vielleicht noch ein bisschen drüber reden, warum das so knapp ausgefallen ist.
Genau. Und dann steige ich mal gleich ein, oder?
Ja. Mit dem Thema. Erzähl uns mal bitte vom ersten Projekt. Das ist, glaube ich, für die Grundschule, ne? Das ist Klasse 3, 4 und Klasse 5, 6.
Genau, Klasse 5, 6 dann eben auch noch. Und es geht um Hasen. Das hat mich besonders erfreut. Es ist ein Hasen-Cartoon und ist von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Kann man da auch runterladen. Und das verbindet so die Fächer, man kann sagen, ja, Sachunterricht, vielleicht auch irgendwie Ethik, Deutsch, Kunst, Werken wird hier angegeben. Ich denke, es passt auf jeden Fall auch in Geschichte und Politikwissenschaft mit rein. Also kurz zusammengefasst geht es darum, dass es so zwei Hasengruppen gibt, die Rothasen und die Grauhasen. Und die Rothasen müssen irgendwann ihren Hasenbau oder ich weiß gerade nicht, die Hasenwiese verlassen, weil sie von einem Wolf bedroht werden und versuchen dann bei den Grauhasen Unterschlupf zu finden. Und die sind erstmal so mittelbegeistert und sagen dann, ja, okay, ihr könnt zu uns kommen, aber nur, wenn ihr euch komplett anpasst. Also ihr müsst unsere Sprache, unsere Kultur und alles irgendwie annehmen. Und dann schaffen sie es aber irgendwie wieder, sich zurückzukämpfen, die Rothasen, und wieder in ihre ursprüngliche Wiese sich dann niederzulassen. Und dann passiert das Ganze umgekehrt. Also dann müssen aus irgendwelchen Ressourcenknappheitsgründen müssen dann die Grauhasen auf einmal irgendwie ihre Hasenwiese verlassen und mal den Rothasenunterschlupf finden. Und dann versuchen sie gemeinsam eine neue Hasengesellschaft zu gründen. So ist mal so grob die Rahmenbedingung und es ist natürlich, also es sind sehr, sehr, sehr viele dichte Dinge damit mit eingewebt. Es geht natürlich ganz offensichtlich um das Thema Migration, Fluchterfahrung, aber Diversität. Diversität und Pluralismus sind so die Schlagwörter, die mir sofort einfallen und die auch hier im Demokratieleitfaden angegeben werden, über die wir ja vorher schon gesprochen hatten in den Handlungsfeldern und als es um die Kompetenzen ging. Richtig streiten lernen wird hier noch als Kompetenz angegeben oder auch Rechte wertschätzen und respektieren, wenn man eine neue Hasengesellschaft kennenlernt. Was sind deren Rechte, was sind irgendwie unsere Rechte dahingegen, unsere Pflichten, unsere Gebräuche. Gerechtigkeit, genau, Gleichwertigkeit anerkennen, Solidarität, Verantwortung entwickeln, all diese Themen werden dort angesprochen. Und sind, glaube ich, auch, wenn ich das richtig verstehe, so definitiv Anlässe der zur Identifikation. Also es geht eigentlich darum, man identifiziert sich mit diesen Hasen und überlegt sich, was würden wir denn tun? Das ist natürlich eine Übertragungsleistung, wenn wir in einer ähnlichen Situation wären. Also es ist tatsächlich ein sehr großer Ansatz und es geht um Miteinanderlernen. Also das ist auch so die Überschrift von dieser landeszentralen Handreichung, unter der das fällt und ist definitiv, wie gesagt, fächerübergreifend und, glaube ich, auch altersübergreifend. Es wird hier vorgeschlagen, das in Klasse 3, 4 oder 5, 6 zu machen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass vielleicht sogar ein bisschen modifiziert, dass es auch in älteren Klassen ganz gut funktionieren könnte und man das wirklich auch schulübergreifend oder zumindest jahrgangsübergreifend machen könnte, dieses Projekt.
Und auf Fächer runtergebrochen, welche Fächer spielen da eine Rolle und wie?
Das hatte ich eingangs schon kurz gesagt. Also hier wird vorgeschlagen einmal Sachunterricht, dass es darum geht, die oben beschriebenen Themen sozusagen, also in der Hasengeschichte auf die Wirklichkeit zu transferieren und eben anzuwenden auf das eigene Leben, auf Gesellschaft und Politik. Ich denke, das Sachunterricht ist ja auch was, es geht in viele Bereiche über, ne? Also eben Politik, Ethik, Geschichte vielleicht auch, ne? Also gerade dieses Thema Flucht, ich glaube, das kann man an ganz vielen Stellen einbauen. Dann wird noch vorgeschlagen Deutsch. Da geht es natürlich an sich die Lektüre des Ganzen, Textverständnis, aber auch vielleicht kreatives Schreiben, wenn man ein Stück weit die Geschichte weiterschreibt. Ich glaube, das ist auch zentraler Teil oder wird zumindest angeregt, dass man den Cartoon, das ist als Cartoon dargestellt, weiterschreibt, wenn es darum geht, diese neue Hasengesellschaft aufzubauen. Also da kann man sich durchaus kreativ, konzeptuell, aber auch im Schreiben, im Textlichen verlustieren und ja, Rollenspiele nachspielen einzelner Szenen und so weiter, im Sinne von vielleicht so ein bisschen kleinen Theater oder Stück oder Rollenspiel. Und das Gleiche gilt auch für Kunst. Also im Kunstunterricht könnte man vielleicht auch in Richtung Theater denken, oder Kostüme, Requisiten, Bühnenkulisse, sowas irgendwie auch im Werkunterricht, handwerklich irgendwie was darzustellen, wo diese Hasengesellschaft dann ihr Leben weitergestalten kann. Ich glaube, es gibt da wirklich also noch deutlich mehr Potenziale in andere Richtungen thematisch. Was allerdings meine Frage ist, die hier nicht beantwortet wird, was ich ein bisschen schade finde, ist, wann und wie und in welchem Rahmen soll das denn funktionieren? Weil das ja nicht unbedingt im Alltag in der Schule so umsetzbar ist, weil das schon ein bisschen Zeit braucht und vielleicht in der Projektwoche wäre dafür Zeit. Aber ich sehe das jetzt nicht so unbedingt im Schulalltag. Aber schauen wir doch mal aufs zweite Beispiel.
Ja, für das zweite Beispiel gilt das auch so ein bisschen. Das ist jetzt ein Beispiel für die SEK 1 und 2. Das ist also schon für die Älteren und beinhaltet das, was ich im echten Leben aber allerdings nach der Schule als Projekt nachgespielt habe, nämlich Parteiengründung und Wahlkampf. Und das ist für Gemeinschaftskunde, für Deutsch, für bildende Kunst auch wieder. Das scheinen so drei Fächer zu sein, die man besonders gut vereinbaren kann. Und es ist genau das, wie es klingt, nämlich, dass im Rahmen dieses Projekts die Schülerinnen und Schüler eigene Parteien gründen und Programme formulieren mit Forderungen und einen Wahlkampf machen. Und dann findet eine Wahl statt und die Jahrgangsstufe beschließt das Projekt. Und das heißt tatsächlich, dass Schülerinnen und Schüler sich in einer Gruppe über mehrere Stunden, über mehrere Fächer hinweg, da kann man so ein bisschen gucken, wie alt die sind, ne? Entweder aus eingeschränkten Politikfeldern oder nur auf das Schulleben bezogen zusammensetzen und erstmal Forderungen formulieren, Konfliktbereiche identifizieren und dann multimedial richtig ihre Programme schreiben und aufarbeiten und mit Filmspots, Plakaten, Präsentationen in einen Wahlkampf treten. Können die natürlich auch Debatten, Podiumsdiskussionen führen und alles, was wir so von der politischen Bühne kennen. Hat natürlich riesige Vorteile. Sie lernen darüber sehr, sehr praktisch, warum sich eigentlich sowas wie politische Sprache entwickelt. Wenn es zum Beispiel jemanden gibt, der die größten Entgleisungen aufschreibt und sofort in der Schülerzeitung verbreitet, dann lernt man sehr schnell, aalglatt zu reden. Und dieses Projekt wird auch idealerweise fächerverbindend umgesetzt, ne, weil die inhaltliche und prozessuale Koordinierung durch diese selbstorganisierte Zusammenarbeit der Fachlehrerinnen organisiert werden soll.
Ist es dann, Marina, ist es dann eigentlich ein bisschen wie so ein Planspiel oder Rollenspiel in die Richtung?
Ja, genau. Es ist einerseits so eine Art Plan- oder Rollenspiel, das schulintern abläuft. Es kann aber eben auch ganz hervorragend mit der Wirklichkeit verzahnt werden. Und das ist das, was wir immer wieder hören. So, wenn ihr Unterricht macht, ihr könnt den in einer Blase machen, aber ihr könnt den auch auf tatsächliche aktuelle Themen, die man gerade so aus den Medien wahrnimmt, anwenden. Und das ist auch das, was die hier vorschlagen. Dass man das im Gemeinschaftsunterricht mit der politischen und verfassungsrechtlichen Wirklichkeit verzahnt, dass man also wirklich guckt, was geht denn, was geht nicht. Im Deutsch mit der Entstehung von politischer Kommunikation, Rhetorik, ne, Medienbildung, in der bildenden Kunst eben die visuellen politischen Ausdrucksformen, also die Analyse und Gestaltung von Medienprodukten, von Wahlplakaten, wenn die selber welche erstellen müssen, oder zum Beispiel Modelle einer idealen Schule herstellen. Also da kann ich auch in ganz vielen Fächern was leisten, wenn ich denn in diesen Fächern die Zeit habe. Und ich glaube, beide Projekte, die wir besprochen haben, sind so ein bisschen, das ist ein Projekt, das kann man ein paar Wochen machen, aber es braucht Zeit.
Es braucht Zeit und es wirkt so ein bisschen, als wäre es eben maximal in so einer Projektwochenphase vielleicht umsetzbar und eben nicht so in diesen Schulalltag integrierbar. Also es ist ein bisschen so mein Eindruck. Wir werden auch nochmal mit jemandem aus der Praxis gleich sprechen, aber ich habe auf jeden Fall nochmal eine Idee, die ich gerne vorstellen würde, mit der wir in der letzten Zeit auch häufiger zu tun hatten, die ich ganz spannend finde. Ein Projekt, das nennt sich Friday. Und das ist von Schule im Aufbruch. Und es geht darum, einen Friday zu schaffen für die Schulen. Also tatsächlich nicht den Freitag, sondern einen freien Tag. Beziehungsweise sind das, glaube ich, 4 Stunden, die am Stück durchgeführt werden, in denen Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, Projekte umzusetzen, wo sie quasi projektbasiert lernen können, weil das ist ja im Grunde das, worum es geht. Ne, bei diesem fächerverbindenden Ansatz ist es ja, man sucht sich ein Projekt raus, ein Thema und daran lernt man sozusagen ganzheitlich bestimmte Zusammenhänge auch kennen und kann so ein bisschen tiefer gehen und tiefer in die Thematik einsteigen. Und hier ist sozusagen beim Friday der Ansatz, dass es zumindest 4 Stunden die Woche gibt, die quasi neben den anderen Fächern ganz normal integriert werden, also einfach als fester Bestandteil des Stundenplans und da können dann Schülerinnen eigene Projekte eben durchführen, vielleicht irgendwie, also es ist, glaube ich, was hier viel angeregt wird, ist so Themen in der Kommune vielleicht irgendwelche Projekte umsetzen. Das kann irgendwie von Bäume pflanzen über, ich engagiere mich irgendwo in einem gemeinnützigen Umfeld oder plan irgendwelche sonstigen Projekte, also da gibt es alle möglichen Ideen, da gibt es auch Anregungen, was man mit den Schülerinnen in der Zeit machen kann. Man kann auch Dinge in der Schule direkt verändern und umsetzen, aber auf jeden Fall hat man so jede Woche wirklich diese 4 Stunden Freizeit, der Friday und Freizeit, wo einfach Raum da ist, wo Zeit da ist. Und die organisieren das so, ohne das jetzt genauer und spezifischer zu machen, aber was ich verstanden habe, es wird so organisiert, dass wirklich alle Fächer geben einen Teil ihrer Zeit ab. Also vielleicht 5 Minuten oder 10 Minuten oder so von den Stunden, die sonst in der Woche so gehalten werden, werden sozusagen abgegeben und das wird dann addiert dazu zu diesen 4 Stunden.
Dieses Konzept nimmt natürlich eine Ebene der Komplexität von fächerverbindendem Unterricht, nämlich wenn ich wirklich innerhalb der Fächer das Curriculum aufeinander abstimmen muss, dann muss ich ja alles drumherum danach ausrichten, dass ich genau dieses Thema zu ein und derselben Zeit in allen Fächern behandle. Also, dass ich in allen Fächern genau zu dieser Zeit habe, das Hasenthema zu beackern. Und das ist, glaube ich, gar nicht trivial. Dahingehend ist so ein Friday natürlich etwas leichter, weil es da nur darum geht, dass die Fächer ihre Zeit komplett abgeben und nicht sich miteinander koordinieren müssen.
Genau, das ist ein bisschen anderer Ansatz. Es geht einfach nur um Raum für Projektlernen sozusagen zu schaffen, aber halt nicht jetzt so, sage ich mal, einen flächendeckenden, fächerverbindenden Unterricht zu machen. Also das ist natürlich nicht, aber es ist so eine erste Möglichkeit, um vielleicht so ein bisschen Raum dafür zu geben, der nicht nur einmal im Jahr stattfindet, ne, sondern wo du vielleicht dieses Hasenprojekt, nehmen wir das jetzt mal als Beispiel, immer ein Stück weit jede Woche weiterentwickeln kannst.
Und ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Ansatz, das Fächerübergreifende. Denn ich glaube, wenn man Dinge nur in den Kategorien und Schubladen von Fächern lernt, dann schult das ja auch das Denken in einer bestimmten Weise. Was ich dann nämlich ganz, ganz schwer nur lernen kann, ist Transferdenken, dass ich interdisziplinär denke. Das ist eine Art zu denken, die muss man lernen und man lernt sie nur durch stetige Wiederholung, wie wir alles lernen. Und wenn ich aber segmentiert sage, nein, das ist ein mathematisches Problem oder nein, das ist ein sprachliches Problem, dann lande ich irgendwann in einer Welt, ich hatte das gestern, da hat jemand gesagt, nein, du denkst in einer Logik des Krieges, du musst in einer Logik des Friedens denken, ohne zu überspannen, dass beides miteinander zusammenhängt und wie beides miteinander zusammenhängt. Das heißt, wenn wir Lösungsorientierung, wenn wir Gemeinschaft, wenn wir Kompromisse und kreatives Denken fördern wollen, dann müssen wir so fachübergreifend lernen.
Und im Endeffekt entspricht es ja auch einfach der Realität. Wenn man sich mal anschaut, alles funktioniert in Kreisläufen. Und diese Zusammenhänge zu verstehen, bedeutet Realität zu verstehen. Und diese Realität immer in kleine Häppchen aufzuteilen und sich nur die anzuschauen, das lässt einfach das große Ganze und diese Zusammenhänge außer Acht. So, von daher ist es eigentlich was sehr Realitätsnahes und sehr Natürliches, auf so eine Art und Weise zu lernen. Und wir haben es so ein bisschen verlernt, glaube ich, in unserem System, dass es eigentlich super ist für uns als Menschen, so mit Dingen irgendwie umzugehen und uns so Wissen und die Welt zu erschließen.
Aber wo du unser System ansprichst, wir hatten ja in der letzten Folge einen Gast, Justus, der ist Mathematik- und Physiklehrer in Berlin. Und der hat was ganz Interessantes gesagt, nämlich das hier.
Ein Schritt zum Berliner Plan, da ist es nämlich so, seit 2015 hat das meines Erachtens angefangen, gibt es die Teile A, B, C. Und als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, Teil C ist nämlich das Fachliche, wo die Lehrer meistens mit beschäftigt sind. Teil A ist die Schule als Institution. Sie sollte verschiedene Prinzipien haben und die auch aushängen. Und Teil B ist das Fachübergreifende. Und jetzt ist so mein erster Eindruck damals war, Teil B klingt doch wichtiger als Teil C. Wie gut. Jetzt wird man sich danach ausrichten. Ne? Und wenn ich das jetzt so ein paar Jahre später nochmal lese, habe ich auf einmal den Verdacht, vielleicht hat man das Thema Demokratiebildung in den Teil B geschoben, weil es einfach nicht reingepasst hat in Teil C. Ne? Und das ist jetzt wieder ganz viel Realität. Ne? Es ist ja nicht so, dass die Kultusminister alles ignorieren, was an guten Ratschlägen kommt, aber es wird eben nicht einfach das Fachliche, das wird eben einfach nicht angetastet. Ne? Das ist das, wo die Fachaufsichten, ne, die Fachleitung, die Fachbereichsleitung, das ist das, wo sie nachgucken, wo dann gelegentlich Kursbücher kontrolliert werden, wurden denn alle Inhalte abgehakt. Ne? Und das braucht eben so viel Zeit, dass die meisten LehrerInnen damit einfach ausgelastet sind.
Zeit und Ressourcen, ein Thema, was immer wieder auftaucht. Alle werden jetzt lachen oder weinen. Sie werden es auf jeden Fall kennen, die das hier hören und irgendwie mit Schule zu tun haben. Zeit ist immer ein Thema. Und wir haben ja jetzt noch einen Gast, mit der wir noch ein bisschen ausführlicher über das Thema sprechen wollen, weil die nämlich tatsächlich sich diese Frage mal gestellt hat, sehr, sehr ausführlich und auch wissenschaftlich begleitet und mit vielen Expertinnen gesprochen. Wie kann man eigentlich in dieses bestehende System ein Querschnittsthema, wie in dem Fall war es Digitalisierung, aber es lässt sich auch auf andere Themenfelder sozusagen übertragen, wie kann man das eigentlich systematisch als fächerübergreifenden Ansatz einbauen in die bestehenden Strukturen? Ganz herzlich willkommen an Ulrike Schulz. Ulrike, herzlich willkommen erstmal.
Hallo.
Ja, sehr gerne. Wir kennen uns ja schon eine Weile und zwar aus dem Bereich Schulorganisationsentwicklung. Da hast du mehrere Projekte gemacht. Inzwischen bist du Chefredakteurin bei Thema, also te.ma, und das ist eine Medienplattform für soziale Diskurse und Wissenschaftskommunikation. Schwieriges Wort. Genau, und wir sprechen aber heute über den Schulorganisationsentwicklungskontext und da würde ich gleich an Marina weitergeben, die schon viele brennende Fragen hat an Ulrike, oder?
Ja, weil was ich sehr interessant fand an dem Projekt Svojo, das du gemacht hattest, vor ein paar Jahren hast du das angefangen, ist, dass du dich da explizit mit fachverbindender Didaktik auseinandergesetzt hast. Könntest du uns das Projekt einmal ganz kurz vorstellen?
Ja, genau. Das Projekt, da war ich natürlich nicht alleine mit. Ich glaube, was es besonders gemacht hat, ist, dass wir eine lose Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern, Ausstellungsmachern, Menschen, die sozusagen im Umkreis der Schule gearbeitet haben, zusammengetrommelt haben, um diese Probleme, die sich mit dem fächerverbindenden Unterricht oder fachübergreifenden Unterricht verknüpfen, einfach auch erstmal zu besprechen und zu sammeln. Und wir haben dann aus diesen Gesprächen heraus tatsächlich ein Konzept entwickelt, um auch zu zeigen, den jeweiligen Akteuren, mit denen wir da in Austausch gegangen sind, zu zeigen, wie kompliziert es ist. Dass sozusagen, es klingt immer sehr schön, fächerverbindender Unterricht, aber wir haben eben an unterschiedlichen Stellen gezeigt, dass es ein schulorganisatorischer, ein schulentwicklerischer Aufwand ist, dass es dafür Ressourcen braucht, dass man die Stundentafeln umschreiben muss und dass es eben nicht damit getan ist, die Fachlehrerinnen und Lehrer damit zu beauftragen, jetzt fächerverbindenden Unterricht einzusetzen, sondern dass da sehr viel Aufwand zugehört. Und das war sozusagen der Auftakt des Projektes und dann haben wir das tatsächlich für den Bereich digitale Medien, Digitalisierung als Querschnittsthema auch aufgesetzt und mit einer Pilotschule aus umgesetzt.
Wenn ich sowas plane, wenn ich sage, ich möchte diese Mühen eingehen, ich möchte ein tatsächliches fachverbindendes Unterrichtskonzept für etwas wie Demokratiebildung anlegen, welche Elemente muss ich da beackern? Wer müsste da mit im Boot sein? Kannst du uns da so einen groben Überblick geben?
Gerne. Ich glaube, das allererste, was wesentlich ist und auch schon das Schwierigste ist, es braucht Ressourcen, zeitliche Ressourcen für die Fachlehrer, die Fachlehrkräfte, um so etwas vorzubereiten. Es braucht die Bereitschaft, das in den Jahresplan der Schule einzubauen. Es braucht die Bereitschaft, fächerverbindend zu arbeiten, also dafür Zeit auch frei zu machen, das vorzubereiten. Und zwar nicht im eigenen Fach, wo es ja die Fachkonferenzen meistens ein bisschen einfacher sind, weil alle denselben Voraussetzungshintergrund haben, sondern eben in den unterschiedlichen Fächern, die da zusammenkommen. Und ein Punkt zum Beispiel, warum das wichtig ist, ist, dass in bestimmten Fächern ja der Unterrichtsstoff aufeinander aufbaut. In anderen kann man ihn thematisch oder schwerpunktmäßig setzen. Das heißt, die geisteswissenschaftlichen Fächer sind beispielsweise natürlich ein bisschen freier, thematische Schwerpunkte zu setzen, während in Mathematik logischerweise Lernziele aufeinander aufbauen und das eine ohne das andere nicht erreicht werden kann. Das ist zum Beispiel so ein ganz, also vielleicht ein kleines Detail, aber das macht die Konzeption von so einer fächerübergreifenden Epoche beispielsweise sehr kompliziert und deshalb braucht es Zeit. Und die aber frei zu machen für die Fachkräfte, die Fachlehrer, ist sehr kompliziert in der Stundentafel und natürlich auch im Jahresplan der Schule. Also das ist eine wichtige schulorganisatorische Voraussetzung.
Ihr hattet ja eine Pilotschule mit dem SWOJO-Projekt. Wie ist das da gelaufen? An welche Hindernisse seid ihr gestoßen? Aber was hat vielleicht auch funktioniert?
Funktioniert hat die Bereitschaft, so etwas zu tun. Das war sehr schön zu sehen. Wir haben auch fachübergreifend es geschafft, so eine Steuerungsgruppe einzurichten, um die grundsätzlichen Fragen, die schulorganisatorisch zu bewältigen sind, zu lösen. Es braucht unbedingt die Voraussetzung, dass die Schulleitung hinter diesem Projekt steht. Und die Widerstände, die sich natürlich über diesen Mehraufwand ergeben, aber auch darüber, dass man bestimmte Unterrichtseinheiten natürlich ganz anders gestalten muss, als man das normalerweise im Laufe eines Schuljahres tut. Also man weiß eben, ich habe die und die Stunden in der und der Klasse und ich nehme diese Unterrichtsmaterialien. Und um den Aufwand, den Lehrkräfte haben, zu minimieren, ist natürlich schon so, dass es ein Idealzustand wäre, dass sie jede Unterrichtsstunde eigens vorbereiten. Aber wir wissen natürlich auch, dass das gar nicht möglich ist. Es braucht Routinen. Und das ist ein Aufbrechen von Routinen, das vorbereitet werden muss und zumal dann auch noch in Koordination mit anderen Lehrkräften. Also ein Widerstand war zum Beispiel gar nicht persönlich, sondern es hatte niemand Zeit, außer drei Lehrerinnen in dem Fall, die im Schwangerschaftsurlaub waren und die haben das dann vorbereitet. Und da sieht man es eben. Die haben das auch sehr gerne vorbereitet und die haben es auch sehr, sehr gut gemacht und sind auf unterschiedliche Fragestellungen gekommen, die man eben nur aus dieser Fachexpertise heraus als Lehrerin auch einschätzen kann. Aber jemanden zu überreden, wirklich diese Zeit sich zu nehmen, um das mit den Kollegen aus anderen Fächern vorzubereiten, das ist, glaube ich, die größte Hürde, selbst wenn es noch nicht mal auf individuellen Widerstand stößt.
Aber letztendlich, um noch einmal nachzufragen, nur so aus der praktischen Perspektive, es ist schon so, dass die Curricula bleiben an sich. Also es bleibt sozusagen der Inhalt, er wird nur anders verteilt. Das habe ich richtig verstanden, oder?
Na, die Rahmenlehrpläne für fast jedes Fach, das sieht man ja auch jetzt an diesem Leitfaden, sind ja sehr breit. Also es gibt schon sehr viele Spielräume, die man sozusagen thematisch dann, also die man inhaltlich dann besetzen kann. In Mathematik weniger als in Politik, das ist auch klar, aber es ist ohne weiteres möglich, weil solange man den Lernstoff da unterbringt, ist das kein Problem. Aber Lehrerinnen und Lehrer selber sagen, mein Problem ist, wir unterrichten ja für die Prüfung unter anderem. Also es müssen prüfungsrelevante Inhalte in dem Maße unterrichtet worden sein, dass sie prüfungsaufnahmefähig sind. Und auch das ist bei dem projektbasierten, fächerübergreifenden oder fachübergreifenden Unterricht eben nicht so einfach, weil es nicht nach diesem Schema F funktionieren kann und weil bestimmte Prüfungsformate darauf auch gar nicht ausgerichtet sind. Und das ist zum Beispiel auch eine Flexibilität, die von der Steuerungsebene kommen müsste, also aus den Kultusministerien und so eine strukturelle Hürde sind.
Wenn das alles so viele Ressourcen kostet, warum lohnt sich fachübergreifender, fachverbindender Unterricht?
Er lohnt sich deswegen, weil wir in dieser Fachspezifik an bestimmten Punkten, glaube ich, besonders in den Querschnittsthemen, die wir als so wichtig erachten, nicht mehr weiterkommen. Also nicht unter dieser sehr einfachen Formulierung, alles hängt mit allem zusammen, sondern es gibt natürlich bestimmte Themen, die lassen sich sehr gut fächerverbindend unterrichten und dann können sie auch zeigen, inwiefern und mit welchen Begründungen die Dinge miteinander zusammenhängen. Das kann man sozusagen in dem Fach alleine oftmals gar nicht herstellen. Und deswegen kommt es ja beispielsweise zu dieser Idee, dass in Mathematik würde alles exakt sein und in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern wäre alles nur Diskutiererei. Wenn man das sozusagen miteinander verknüpft, dann zeigt sich auch, wie die Dinge zusammenhängen. Und auf diese Ebene müsste man aber auch kommen, auf dieses Niveau. Dann macht fachübergreifender Unterricht eben sehr großen Sinn.
Danke sehr für deine Praxiserfahrung und danke für deine Ideen. Ich glaube, da gibt es viel, woran die Schulen arbeiten können, so sie Lust und Ressourcen finden.
Sehr gerne. Ich auch so. Vielen Dank, Ulrike.
Und wir verabschieden uns auch und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und das wird, glaube ich, eine meiner Lieblingsfolgen. Da geht es um Demokratiebildung in der Schulkultur, da wo wir beide auch arbeiten. Auch da werden wir erforschen, was der Leitfaden sagt über, wie funktioniert eigentlich Politik, wenn man sie so richtig in der Schule lebt.
Bleibt dran. Bis nächstes Mal.
Bis nächstes Mal. Ciao.